Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich hier heute Morgen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Und ich begrüße euch auch ganz herzlich online. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Und ich habe uns heute einige Bilder mitgebracht. Wirft doch gleich mal das erste Bild ran. Ja, ich denke, es gibt so tolle Bilder aus dem All. Vielleicht machen wir mal kurz das Licht aus. Das kann man jetzt gar nicht so toll sehen. Kann einer mal das Licht kurz ausschalten? Ja, das kommt besser, ne? Es gibt so tolle Aufnahmen aus dem All, wo unsere Erde sich so richtig absetzt von dieser Schwärze, von diesem Nichts. Da ist ja gar nichts im Universum, ja? Nur Gesteinsbrocken, Leere, Finsternis. Da ist keine Atmosphäre. Und dann sieht man diesen wunderschönen blauen Planeten. Komm, wir geben Gott mal die Ehre für seine Schöpfungsmacht. Halleluja! Gott ist ein guter Gott. Amen! Halleluja! Gott hat diesen wunderbaren Planeten gemacht für die Menschen, für uns, für dich und für mich hat er diesen wunderbaren Planeten gemacht. Und wenn man das so ansieht, dann denkt man, das ist eigentlich wie so ein Juwel im All, ne? Wenn man die anderen Dinge so teilweise sieht, den Mond dagegen, ein leerer, pockennarbiger Felsbrocken da im All, kann keiner leben. Und diese wunderschöne Erde und Experten sagen, hey, hier gibt es dieses anthropologische Prinzip, dieses Lebens, dieses menschenfreundliche Prinzip, dass alles so ist mit der Erdachse, mit dem Abstand genau zur Sonne, dass hier Leben gedeihen kann und Leben, dass es sich hier gut leben lässt. Ja, wir haben ja gerade von der Mars-Mission gehört. Ja, da lässt es sich wirklich nicht gut leben. Und wir sind dankbar, amen, dass Gott das alles sich so wunderbar ausgedacht hat. Können wir mal das Licht wieder anmachen? Weil das war jetzt ein bisschen dunkleres Bild. Die anderen, denke ich, werden heller sein. Aber leider ist das so, dass diese Erde den Sündenfall erlebt hat. Wir alle wissen das, die wir die Bibel kennen. Dieser wunderschöne Planet, dieses Glanzstück, diese Perle da im All, sie wurde durch den Sündenfall doch ziemlich arg mitgenommen. Und das ist wirklich ziemlich frustrierend, was Satan da angerichtet hat. Gott hatte sie so wunderbar geschaffen und durch den Sündenfall ist alles in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Beziehung von uns Menschen zu Gott, es wurde die Beziehung zu Gott zerstört. Die Beziehung zwischen den Menschen wurde zerstört. Die Beziehung zwischen der Schöpfung wurde zerstört. Und das ist tragisch. Und die Erde, ja, ist alles verflucht, wenn du das nachliest. Der Mensch muss unter Fluch und Schweiß und Mühe arbeiten, dass der Boden überhaupt ja Frucht trägt. Und alles redet immer wieder von Dingen, ob das jetzt mit der Pandemie weltweit ist oder vom Klimawandel. Wenn wir in die Bibel gucken, dann wissen wir, dass dieser Planet und diese Erde dem Gericht Gottes verfallen ist. Stimmt es? Und wir gehen die Dinge immer nur wissenschaftlich an wissenschaftlich. In der Bibel steht, wenn mein Volk sich beugen würde, dann würden Dinge anders passieren. Würden in einem Land, versteht ihr, in einer Stadt, in einer Gesellschaft, wenn Leute sich beugen würden vor Gott, könnten sich Dinge verändern. Das ist wirklich traurig, was der Sündenfall, was Satan da angerichtet hat. Und es ist wirklich schrecklich, das nächste Bild, was wir alles leben, wenn man diesen Planeten näher betrachtet. Wir kennen zwar wunderschöne Orte, jeder von uns hat in seinem Leben schon mal wunderschöne Orte bereist und gesehen, das wissen wir. Und wir haben das in unserem Herzen, wir können das in der Fantasie abrufen. Gibt es nicht wunderbare Orte? Ich habe zum Beispiel als Kind, da war ich zwischen 9 und 10 Jahre alt, da sind meine Eltern mit mir in die Schweiz gereist, ins Berner Oberland. Kennt ihr das? Ja, Jungfrau, Mönch, Eiger, fantastische Gegend da. Das werde ich nie vergessen. Als Kind war ich da und dann habe ich das Leuchten der Berge gesehen. Das ist etwas Wunderschönes. Und der Satan hat es zerstört durch den Sündenfall. Und wir sehen so viele leidvolle, notvolle Dinge auf dieser Erde. Nicht nur, dass das Klima sich wandelt, wie diese Dürre haben. Ich sag mal, die Medien richten sich stark in der westlichen Welt auf diesen Virus. Wer redet von den 30 bis 40 Millionen Menschen, die jedes Jahr verhungern? Wer redet darüber? Das ist viel schlimmer als alles, was auf den Intensivstationen in unserem Land oder woanders stattfindet. Kein Mensch regt sich Jahre und Jahrzehnte lang auf über die Hungersnöte in dieser Welt, wo Millionen sterben, zweifache Millionenzahlen. Was sind das für Relationen? Da müssen wir mal uns schütteln und auch die Medien mal schütteln. Wie berichtet ihr denn? Ja, berichtet mal vom ganzen Leid auf der Erde und berichtet auch mal was Gutes. Das gibt es zum Glück nämlich auch. Halleluja. In einer gefallenen Welt gibt es noch was Gutes. Das ist nicht selbstverständlich. Wir fragen mal, wieso lässt Gott das alles zu? Das Negative. Wir sollten uns mal fragen, wieso lässt Gott in der gefallenen Welt eigentlich noch was Gutes zu? Das ist doch auch mal eine gute Frage, oder? Wir können das mal umdrehen. Das Nächste. Wenn wir durch die Zeit reisen könnten, wenn man dann nicht nur einen Film, sondern wenn wir das fühlen und sehen könnten, die ganzen Kriege, die stattgefunden haben auf unserem Planeten. Wir gehen dieses Jahr ins 76. Jahr des Friedens, das wir in Europa haben. Seid ihr dankbar? Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Adolf Hitler und die Nazis haben die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt. Und auch unser eigenes Land wurde in Schutt und Asche gelegt. Es hat so viele Millionen Tote gekostet. Wenn wir an die ganzen Kriege denken, die auf diesem Planeten stattgefunden haben, wie viele Menschen ungerechterweise, unschuldigerweise ihr Leben lassen mussten, ist das grauenhaft, stimmt's? Es ist wirklich ganz fürchterlich. Und so kann man diese Welt erleben. Einerseits, und das ist das Verrückte, einerseits erkennen wir diese wunderbare Schönheit der Schöpfung Gottes. Und zwar, obwohl sie gefallen ist, versteht ihr? Obwohl sie gefallen ist und sie sozusagen jetzt eine Burgruine ist. Und wenn die Burgruine noch so schön ist, wie schön muss das Original gewesen sein? Haben wir eine Vorstellung? Wenn die Ruine schon noch so schön ist. Also auf der einen Seite können wir den Vorhof des Himmels auf diesem Planeten erleben. Stimmt das nicht? Jeder hat wunderbare Erlebnisse auf dieser Welt gemacht. Stimmt's nicht? Jeder kann sich an etwas erinnern, das wundervoll war auf dieser Erde. Und jeder kann einen Vorgeschmack haben. Der Himmel ist noch besser als das Großartigste, was wir auf der Erde erlebt haben. Stell dir das mal vor. Das ist nur der Vorhof. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Welt genau anguckt und die Dinge genau hinterfragt, dann gibt es so viel Leid und Ungerechtigkeit und Böses auf dieser Welt und auf unserem Planeten, dass es einem graust und dass man erleben kann, Mensch, die Hölle, die fängt hier schon an. Das ist oft der Vorhof auch der Hölle, unser Planet, stimmt's? Das ist wirklich heftig. Ihr Lieben, und ich weiß, wir hören das alle nicht gerne. Auch wir Christen hören das nicht gerne. Aus dieser Traum von der heilen Welt. Und wir würden sagen, wir würden uns das so wünschen, wenn unser Leben als Christen doch schon geistlicher Kampf bedeutet, dann hätten wir es doch wenigstens zu Hause ein bisschen gemütlich. Seid doch mal ehrlich. Seid ehrlich. Wir hätten es doch gerne gemütlich. Und gibt's ja auch nur im Deutschen dieses Wort Gemütlichkeit. Wenn die Amis und das alle singen, da in den deutschen Restaurants, ich habe da so einen Bericht mal drüber gesehen, es gibt kein Wort im Englischen für Gemütlichkeit. Dann singen sie German Gemütlichkeit. Das ist lustig, ne? Das ist ein typisch deutsches Wort. Und da müssen wir aufrichtig sein. Wir wären gerne, ja, in einer friedlichen Umgebung. Wir hätten das alles ganz nett gerne. Wir würden uns so sehr wünschen, diese Welt wäre einfach nur schön, stimmt's? Nur positiv. Oder mindestens, dass wir als Christen auf neutralem Boden leben würden. Sei doch mal ehrlich. Wäre doch schön, ne? Wie die Schweiz, so darf niemand angreifen. Ha, neutraler Boden. Das wär doch zumindest was, oder? Der Punkt ist aber folgender. Nach dem Sündenfall ist diese Erde noch nicht mal mehr ein neutraler Ort, im Geistlichen gesehen. Das ist etwas, was wir zutiefst verinnerlichen müssen als Christen. Wir befinden uns als Christen nicht auf neutralem Boden, sondern diese Welt ist vom Feind besetztes Territorium. Ich habe mal so ein Foto gesehen, da hat so ein lebendiger Pfarrer aus irgendeiner Kirche in Deutschland so über seinem Kirchenausgang aufhängen lassen. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Vielleicht habt ihr davon auch mal gehört oder das Foto sogar gesehen. Ein interessanter Gedanke, ne? In der Gemeinde, heile Welt und so weiter, draußen ist das Missionsgebiet. Aber ich sage euch eins, noch nicht mal Gemeinde ist heile Welt. Wir sind insgesamt nicht auf positivem, noch nicht mal auf neutralem Boden. Wir sind in besetztem Territorium. Geistlich gesehen ist das ähnlich wie zu Zeiten des Volkes Israel, als die Assyrer kamen, die Babylonier kamen, als die Römer kamen. Sie waren besetzt. Es war besetzt. Israel war besetzt. Und so ist diese Welt besetzt durch ein feindliches Imperium. Und damit ist diese Welt auch unter das Gerichtsurteil Gottes gefallen. Wir wissen, er kommt nochmal für 1000 Jahre und demonstriert allen Menschen und dem Feind, wie es gewesen wäre, wenn der Sündenfall nicht gekommen wäre. Ein wunderbarer Gedanke, ne? Wo er das zeigt. Guck mal, so wäre das mit der Umweltverschmutzung. So lösen wir das. So geht das. So lösen wir das mit Gerechtigkeit. Gott wird das alles machen. Es wird keine Probleme auf dieser Erde geben, 1000 Jahre. Und dann wird der Satan nochmal losgelassen. Da muss man sich auch fragen, wie kann das sein, dass die Menschen sich dann nochmal verführen lassen, wenn der Herr es 1000 Jahre demonstriert hat. Da seht ihr, wie mächtig die Sünde ist. Wie die Sünde einen verblenden kann. Das ist wirklich unglaublich. Ihr Lieben, ein jung bekehrter Christ hat mal nach einigen Monaten, als er zum ersten Mal von der Entrückung hörte in einer Predigt, war völlig begeistert und stellte dann folgende Frage. Ja, warum hat Gott uns denn dann nicht gleich nach unserer Errettung zu sich nach Hause in die Herrlichkeit gebeamt? Ich verstehe das nicht. Warum müssen wir denn durch alle diese Versuchungen, Verlockungen, durch alle diese Kämpfe hindurch? Und dann musst du als Pastor wirklich sagen, hey, der stellt eine gute Frage, oder? Das ist doch eine gute Frage. Das wäre doch eigentlich eine optimale Lösung gewesen, wenn du mal darüber nachdenkst. Vermeidung aller Schwierigkeiten. Das ist so etwas typisch menschlich. Sag mal ehrlich. Wenn wir das könnten, würden wir gerne alle Schwierigkeiten in unserem Leben vermeiden. Auch geistlich, auch als Christen, wenn das gehen könnte. Weil, wenn du das könntest, dann hätten wir nämlich gar nicht erst die Möglichkeit, irgendetwas hier in unserem Christenleben auf der Erde zu vermasseln. Stimmt's nicht? Das wäre doch top, ja, überhaupt diese Idee, warum tut Gott uns seinen Kindern diesen Stress an, dass wir hier noch durch müssen und kämpfen müssen? Und diese Fragen, die stellen manchmal nicht nur jungbekehrte Christen, stimmt's? Die kommen uns an manchen Tagen auch. Und es ist ja auch ein herrlicher Gedanke irgendwo, einfach so einen spektakulären, triumphalen Abgang. In einem Augenblick raus aus aller Not, von dieser Welt, zack! Ab ins Himmelreich. In einem Nu. Das wär's doch, oder? Wäre ein toller Gedanke irgendwo. Einer meiner Lehrer, Reinhold Olonska, früherer Präses des BFP, hat gesagt, ja, wenn ich den Umweg über die Saar, der hatte so eine tiefe, sonore Bassstimme. Du kennst sie vielleicht noch, ne? Ja, wenn ich den Umweg über die Holzkiste nicht machen muss. Das wäre doch ganz toll. Gleich so ab ins Himmelreich. Ja, klar. Aber, wird nicht jeder Wunsch dann gleich so erfüllt. Wir müssen durch diese Zeit auf der Erde hindurch. Und dadurch muss uns klar sein, diese Erde ist nicht nur ein positiver Ort, nicht nur, sondern nicht nur ein neutraler Ort ist sie nicht nur, sondern sie ist ein negativer Ort und vom Feind besetztes Territorium. Wir sind mittendrin im vierten Teil unserer Predigtreihe Geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen, Leben in dieser Welt. Und Leben in dieser Welt alleine schon, weil es kein neutraler Ort ist, ist ein Kampf. Das ist genau der Punkt. Wir wollen als ersten Bibeltext, das ist der ausgehende Bibeltext, ich habe noch andere, die diese Richtung mit Leben in der Welt so ein bisschen dann unterstützen, aber das ist der ausgehende Bibeltext und ich war ganz überrascht, das ist das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Im Johannesevangelium Kapitel 17, die Verse, ich lese da wirklich ein, ich war versucht, beinahe das ganze Kapitel mit euch zu lesen, weil mich das so geflasht hat. Das ist uns ja eigentlich bekannt. Ich werde die Verse 9 bis 11 und die Verse 14 bis 18 mit euch lesen. Und zwar lese ich sie nach der Neues Leben Übersetzung. Und da betet Jesus ja für seine Jünger. Und jeder, der sich so ein bisschen erinnert, der weiß doch, da geht's doch darum, um Jesus, um die Einheit zwischen Jesus und dem Vater, um die Einheit der Jünger. Und dass die Welt zum Glauben kommt, das hat man so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich war geflasht, als ich das ganz neu durchstudiert habe Und ich betone mal, welches Wort unglaublich häufig in diesem Text und allein schon in diesem ausgewählten Text vorkommt. Ich versuche es mal besonders zu betonen. Also Johannes 17, hohepriesterliche Gebet, Verse 9 bis 11 und 14 bis 18. Da betet Jesus: Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Vers 14 weiter, bis 18. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Amen. Habt ihr gemerkt? Ich habe versucht, sehr betont zu lesen. Ich war geflasht, als ich das las. Du kannst ja immer wieder die Bibel lesen, weil sie geheiligt ist und sie ist so voller Wahrheit. Das kannst du mal einmal lesen, zweimal lesen, 10, 20 Mal lesen. Kannst du nicht alles auf einmal erfassen, stimmt's? Wisst ihr, wie geflasht ich war, wie oft der Begriff Welt im hohepriesterlichen Gebet von Jesus vorkam? Seid ihr nicht auch geflasht? Allein in diesen kurzen Abschnitten. Das sind 8 Verse, die ich rausgenommen habe. Ich glaube, was sind das, 23 oder 24 Verse, ne, vom hohepriesterlichen Gebet? Überleg mal, in diesen 8 Versen verwendet Jesus 9-mal das Wort Welt. In 8 Versen. 9-mal. Und im ganzen Kapitel 18-mal diesen Begriff Welt. Das finde ich ganz schön heftig. Und deshalb ist es der Ausgangstext, weil Jesus sich in diesem Gebet so sehr mit diesem Thema, mit seinen Jüngern und was ist mit der Welt und was wir damit zu tun haben, nämlich herzlich wenig. Und zu diesem Begriff Welt komme ich vom griechischen Grundtext, komme ich später noch im Verlauf der Predigt drauf. Sehr interessant. Wenn wir jetzt überlegen, dann könnte man noch denken, ja sag mal, hat Jesus uns hier versehentlich zurückgelassen? Hat er uns hier vergessen? Und wenn du den Text genau anguckst, dann merkst du, das ist absolut kein Zufall, dass wir als Christen in dieser Welt noch sind, auch nach unserer Bekehrung. Es ist kein Zufall, sondern es ist Gottes Plan. Punkt. Und deshalb können wir immer wieder sagen, wenn wir durch die Anstrengungen des Alltags gehen, Herr, das war nicht meine Idee. Es war nicht meine Idee, dass ich hier bin. Es war deine Idee, dass du hier bist. Du hast mir das Leben gegeben im Natürlichen und dann hast du mir im Übernatürlichen auch noch neues Leben gegeben. Du hast mich nicht weggenommen. Du hast mich hier gelassen. Das war deine Idee. Jetzt kümmere dich auch um mich. Seid ihr da? Stimmt's? Und hat er auch gesagt, ja? Ich bitte dich, Herr, nicht, Vater, dass du sie rausnimmst aus der Welt, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. Okay, es ist interessant. Unser Job ist, dem Herrn zu vertrauen, ihm zu folgen, ihm zu gehorchen. Und sein Job ist, uns zu bewahren. Klingt das gut? Hey, weil wir können uns oft selber nicht bewahren und schützen, stimmt's? Vor manchen Dingen, gerade wir Deutschen, wir sind ja dafür bekannt, dass wir für alles Versicherung abschließen. Wir sind anders als alle anderen Völker auf der Welt. Wir schließen für alles, was es gibt, Versicherungen ab. Nur kannst du nicht für viele Dinge, die auch vom Geistlichen auf dich zukommen, kannst du keine Versicherung abschließen, stimmt's? Und da ist es gut, weil es gibt diese Sprüche oft von Fernsehmoderatoren oder auch im Radio. Passen Sie gut auf sich auf. Kennt ihr diesen Spruch? Passen Sie gut auf sich auf. Ja, das ist wichtig, dass man im Straßenverkehr oder auf sich gut aufpasst. Aber wie gut, dass da noch jemand ist, der alles im Blick hat, was wir nicht im Blick haben können, der auch auf uns aufpasst. Stimmt's? Halleluja. Es ist gut, dass Jesus das gebetet hat. Und wir wissen, dass die Gebete von Jesus, vom Vater, immer erhört werden. Seid ihr da? Ist das nicht toll? Er hat gebetet, dass wir vom Vater in der Welt bewahrt werden sollen. Die Gebete Jesu werden immer erhört. Wow, das lässt einen ein bisschen entspannen. Es nimmt die Verkrampfung. Mach dich mal locker. Komm, auch online. Macht euch mal locker zu Hause in euren Sitzen. Wir können die Verkrampfung wegnehmen. Gott hat versprochen, uns zu bewahren. Halleluja. Also, es ist kein Zufall, dass wir hier sind, sondern es ist Gottes Plan. Er hat uns in seiner großen Weisheit und dem Durchblick, den er hat, auf dieser Erde gelassen, um damit seinen Absichten und Zielen zu dienen. Und seine Absichten und sein Wille ist immer gut. Amen. Es ist immer positiv. Und wir sind seine Lichter in einer dunklen Welt. Schmeiß doch mal den Philipper-Text bitte ran an die Wand. Philipper 2, Vers 15 nach der Neues-Leben-Übertragung. Philipper 2, Vers 15. Und besser als der Apostel Paulus kann man den Plan und die Absichten Gottes gar nicht auf den Punkt bringen. Weil, ihr Lieben, bevor ich das jetzt lese, ich habe ja gehört, dass manche sich von euch dieses kleine Büchlein von Watchman Nee dann auch besorgt haben. Sitze, wandle, stehe. Letztes Mal, als ich hier war, ging es um Sitzen. Wir können nicht mit Stehen und im Kämpfen anfangen, wir müssen sitzen. Und von Gott empfangen. Amen. Heute geht es natürlich weiter in der Position, das ist dieses altmodische Wort und das gebrauchen wir natürlich heute nicht mehr. Aber es geht trotzdem, es geht inhaltlich heute um dieses, was im zweiten Kapitel, im zweiten Abschnitt dieses Büchleins, Wandeln, unser Wandeln und Handeln in der Welt. Darum geht es heute, versteht ihr, Leben in der Welt, darum geht es. Aber weil ich ja nicht ganz doof bin und ihr dieses Buch jetzt gelesen habt, kann ich euch ja nicht langweilen mit dem, was ihr schon längst gelesen habt. Und deshalb mache ich das alles etwas moderner. Das hat der Watchman Nee ja auch schon in den 50er Jahren geschrieben. Es ist zwar alt, aber es ist sehr gut. Und er ging sehr stark von der Epheser-Seite heran. Heute gehen wir mehr vom Herrn Jesus selbst heran. Wir gehen vom Apostel Johannes sehr stark heran. Aber den Paulus lassen wir heute auch mal zu Wort kommen. Zweimal lassen wir auch den Paulus heute zu Wort kommen. Ist okay, ja? Aber nicht, dass ihr denkt, ich habe das aus dem Blick verloren, aber ich komme doch jetzt und langweile euch jetzt nicht mit dem, dass ich da alles, und ihr habt das alles schon gelesen und wisst das jetzt besser noch als ich. Deshalb komme ich von einer ganz anderen Seite. Aber den Paulus lassen wir zu Wort kommen. Und wie der Paulus das hier formuliert, geht gar nicht besser. Den Plan und Absichten bringt er in Philipper 2, 15 auf den Punkt. Da heißt es in der Neues Leben Übersetzung, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Hey, das ist auf den Punkt gebracht. Das ist die Absicht Gottes. Und dazu brauchen wir jetzt mal das Bild. Wir, ja, sind nicht per Zufall hier. Ja, hier ist die Ortschaft. Das hat eine Bekannte von uns fotografiert über ihrer Gegend. Und da ist die Finsternis, ganz finster. Und da leuchtet es. Und so sollen wir leuchten. So sollen wir den Menschen leuchten in dieser Welt. Wir sollen diesen Menschen, die keine Ahnung haben, wo es hingeht, die völlig verwirrt sind, die frustriert sind, die desorientiert sind, die im Kreis laufen, den Ausweg aus diesem Kreisverkehr nicht finden. Wir sollen ihnen den Ausweg zeigen. Wir sollen ihnen den Weg zum Himmelreich zeigen. Wir sollen wie ein helles Licht leuchten. Deshalb sind wir hier. Und du sagst, Mann, oh Mann, das ist ja ein Ding, ne? Dass Gott uns hier in so einer verrückten Generation gelassen hat. Habe ich es doch immer gewusst. Ich bin umgeben von bekloppten Irren und Verbrechern. Habe ich schon immer gewusst und gemerkt. Ja, da ist was dran, Leute. Da ist leider was dran. Hat Jesus doch einmal auch zu den Jüngern gesagt, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also ist was da dran. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja, in einer Welt, wo die Menschen wirklich nicht wissen, wo es lang geht. Die Leute brauchen die Wahrheit des Evangeliums und darum soll es im nächsten Teil gehen. Seid ihr auch schon gespannt? Ich mache nämlich mit der Predigtreihe selbst zu Pfingsten weiter. Seid ihr gespannt, wie ich das schaffen werde? Pfingsten, geistlicher Kampf und Leuchten in eine Predigt zu bringen? Ich bin auch schon gespannt darauf. Aber es wird funktionieren. Glaubt es mir, es wird funktionieren. Aber heute geht es um den Schwerpunkt in dieser Predigt, dass wir aufpassen müssen auf die Gefahren, die in dieser Welt lauern. Um dieses Thema geht es heute, jetzt und hier. Wir müssen aufpassen. Wir sind nicht auf neutralem Boden. Wir sind im feindlichen Territorium und da wird nicht mit Platzpatronen geschossen. Da wird scharf geschossen. Okay. Interessant. Der letzte Satz zum nächsten Punkt dieser Überleitung, das passt jetzt zu dem Dunkeln und Hellen dann wieder, weil es geht darum, wenn wir nicht aufpassen und der Feind uns bekämpft und die Verlockung dieser Welt uns bekämpfen, dann wird damit unsere Leucht- und Strahlkraft runtergedimmt. Versteht ihr? Es ist wichtig, das zu verstehen. Der Satan greift uns nicht an, weil er irgendwie nichts Besseres zu tun hat. Er greift uns aus zwei Gründen an. Erster Grund, weil wir zu Jesus gehören, weil wir zu Gott gehören. Das ist sein Feind, dem kann er selber nichts tun, also geht er an uns ran, weil er uns was tun kann. Der zweite Grund ist folgender, wir sind nicht zufällig hier, sondern in einem Auftrag von Jesus, und zwar, dass wir das Licht bringen für die Verlorenen. Der Kampf geht gar nicht, oh, bring mich her, es geht nicht nur. Wir nehmen immer alles nur egoistisch für uns. Oh, ich möchte so gerne in dein Himmelreich. Egoismus pur. Egoismus in der Welt und Egoismus in der Gemeinde und Egoismus im frommen Herzen. Oh, ich möchte gerettet werden. Ich möchte drüben ankommen. Ich. Es geht nicht nur um dich und mich. Der Kampf, der wahre Kampf, um den es geht, ist, dass Jesus uns hier gelassen hat, um seinen Auftrag, sein Werk, den er angefangen hat auf der Erde, die Verlorenen zu suchen, dass dieser Kampf in seinem Namen, Auftrag und in seiner Vollmacht weitergeführt wird. Und deshalb ist das der zweite Grund, warum uns der Satan und die Mächte der Finsternis attackieren, weil wir Kinder sind mit Waffen des Lichts und die muss er runterdimmen. Er muss das Licht bekämpfen, er muss das Licht auslöschen in dieser Welt, weil in der Finsternis wird Licht sofort wahrgenommen, sofort. Und deshalb geht es nicht nur um dich und dein Überleben. Du wirst bekämpft, weil du zu Gott gehörst. Du wirst bekämpft, weil du Licht bist und weil Licht in dir ist. Das Licht in dir soll verdunkelt werden, abgedunkelt werden. Darum geht es dem Feind. Wenn du überlegst, was hat der für Ziele? Wenn du sagst, ich mache lieber gar nichts, dann hat der Feind sein Ziel erreicht. Du bist hier, um als Licht zu leuchten. Und deshalb ist dieser ganze Kampf da, weil niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. Amen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht in diesem Kampf, dass das Licht runtergedimmt werden soll von der Feindesseite aus oder das Licht in uns erlischt. Und wenn uns das klar wird, dann haben wir ein großes Aha-Erlebnis innerlich. Ihr Lieben, und jetzt müssen wir uns mit den Gefahren, denen wir ausgesetzt sind als wandelnde Lichter in dieser Welt, damit unser Licht erlöschen werden soll vom Feind her, müssen wir uns mit auseinandersetzen. Es muss uns klar sein, in dem Moment, als wir erstmal in diese Welt hineingeboren worden sind, im Natürlichen, da war das nicht etwas rein Lokales. Mein Geburtsort ist Mühlheim an der Ruhr. Unsere Kinder sind in Norddeutschland geboren. Wo bist du geboren? Jeder hat einen Geburtsort, aber darum geht es nicht. ihr versteht, um den rein lokalen Ort, irgendwo im Schwäbischen, da irgendwo im Norden oder irgendwo im Ruhrpott, was weiß ich, sondern sobald wir in diese Welt im Natürlichen hineingeboren worden sind, wurden wir auch in einen geistlichen Bereich hineingeboren. Versteht ihr das? Und zwar in ein geistlich besetztes Territorium. Wir wurden in Feindesland geboren. Das ist etwas, was man verstehen muss. Und nur durch die Wiedergeburt werden wir innerlich, wir bleiben ja körperlich noch anwesend in diesem Feindesland, aber innerlich versetzt ins Himmlische. Mit unserem Geist. Wir haben Zugang, kommen wir gleich noch drauf. Und das ist etwas, was man verstehen muss. Wir sind im Natürlichen geboren, dieses gefallene Weltsystem, unter dem Herrn und Gott und Fürsten dieser Welt. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, ist unter seiner Herrschaft. Du musst nicht erst eine Blutsverschreibung im Satanismus machen, um dem Satan zu gehören. Geboren werden in dieser Welt reicht, um dem Satan zu gehören. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten geboren wird, gehört zum Fürsten dieser Welt. Das muss jeder von uns zutiefst verinnerlichen und verarbeiten und verstehen. Jetzt lassen wir den Apostel Johannes zu Wort kommen. Ich habe euch gesagt, es geht sehr stark heute um Jesus und dann auch um den Apostel Johannes. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 17, nach der Neues Leben Übersetzung. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 15 bis 17, Neues Leben. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. In diesen drei Versen verwendet der Apostel Johannes fünfmal den Begriff Welt. Merkt ihr was? Bei Jesus war es eben neunmal in den acht Versen, er in drei Versen fünfmal. Und dieser Begriff Welt, Kosmos im Griechischen, der von Jesus und seinem Apostel Johannes so häufig gebraucht wird, meint nicht in erster Linie diesen wunderschönen blauen Planeten, den wir zu Anfang gesehen haben. Versteht ihr? Das ist damit nicht gemeint in erster Linie, sondern was damit vom Griechischen, ich werde das nachher nochmal besser erklären, was damit gemeint ist, ist dieses böse, gefallene System, das auf niemand anderen zurückgeht als auf den Gegenspieler Gottes, den Satan. Und immer wenn wir bei Jesus in diesem hohepriesterlichen Gebet Welt oder hier bei Johannes Welt lesen, dann ist eigentlich die Rede von dieser negativen Mentalität, die Rede von dieser korrupten Moral in diesem gefallenen Weltsystem. Und wir leben in diesem System. Wir sind da mitten drin. Es umgibt uns. Die materielle Welt, in der wir leben, ist eine sichtbare Welt. Seht ihr mich? Ich sehe euch. Wir können alles in dieser Welt wahrnehmen durch unsere Sinne. Es ist eine fühlbare Welt. Es ist eine messbare Welt mit herrlichen Farben, Strukturen, Gerüchen und Geschmack. Das ist Gottes Schöpfung und Gottes Schöpfung war perfekt. Das müssen wir festhalten. Es gab eine Irrlehre aus der Zeit der Kirchengeschichte, frühgeschichtlich schon. Wir dürfen dieser Irrlehre nicht verfallen. Kommt auch immer wieder heute auf. Alles Materielle, das ist fleischlich und weltlich. Nein, ist es nicht. Es ist nicht böse. Guck mal deine Frau an, guck mal deinen Mann an. Ich liebe meine Frau, sie kommt nicht vom Bösen, sie kommt von Gott. Amen. Zu ihr darf ich gehen. Wir sind ein Haushalt. Und sie ist etwas Gutes. Und verfallt nicht dieser Ehelehre. Es ist diese Ehelehre, alles immer zu vergeistigen. Das Materielle ist böse. Materielles. Gott hat auch das Materielle geschaffen und hat dem materiellen Leben eingehaucht. Amen. Gott hat doch nichts Böses geschaffen. Denk doch nach. Gott hat nichts Böses geschaffen. Der Satan hat diesen Planeten, hat aber auch schon vorher den alten Himmel, es gibt ja nicht nur eine neue, auch den alten Himmel hat er infiziert. Deshalb gibt es eine neue Erde und einen neuen Himmel. Es ist infiziert worden, muss neu gemacht werden. Alles, was Gott geschaffen hat, ist sündlos, ist wunderbar, ist einfach gut, ihr Lieben. Also nicht nach dem Motto, materiell, sichtbar, fühlbar, das ist böse, das ist weltlich. Dann darfst du nicht in dein Auto fahren, dann darfst du dich nicht in dein Bett legen. Hört auf, ja, versteht ihr? Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dadurch sind viele Sekten entstanden. Ganz schlimm. Lass uns nicht diesen verrückten Gedanken weiterverfolgen, dass Materielles böse ist und alles Geistige, Schöngeistige, das ist göttlich. Nein, nein. Aber was dem natürlichen Menschen nicht auffällt, weil es ihm nicht auffallen kann, ist, dass neben dieser sichtbaren Welt eine unsichtbare, strukturierte, ein strukturiertes Herrschaftssystem im Hintergrund die Fäden zieht. Da sind negative Mächte, die hinter dem Vorhang agieren und die Menschen manipulieren wie Marionetten, damit die bösen Ziele des Satans erreicht werden. Wir müssen also aufpassen, wenn Leute mal, es wird viel zu schnell heute gesagt, diese Aluhutträger, diese ganzen Esoteriker, die Verschwörungstheoretiker, kennt ihr, ne? Diese Sprüche. Christen sind zutiefst Gläubige, dass es Verschwörungen gibt. Zutiefst Gläubige. Weil die erste Verschwörung, wer hat sie gemacht? Satan hat die erste Verschwörung angezettelt im Himmelreich und hat sie auf die Erde gebracht. Der immer erzählt, es gibt keine Verschwörung, das ist der größte Verschwörer ist. Es gibt mich nicht. Es gibt das nicht. Lasst uns bitte mit diesem Unsinn aufhören. Es gibt Verschwörung und sie ist zutiefst böse. Ich habe mich seit meinem 18. Lebensjahr mit diesen bösen Strukturen, da gab es noch nicht YouTube und das Internet, den ganzen Müll, was heute verbreitet wird. Ich habe mich aus ernsthaften Quellen über böse Verschwörungen informiert. Versteht ihr? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe euch ja gesagt, mir ist einer der großen Verschwörer aus dieser unsichtbaren Welt erschienen und am Bett erschienen. Ich weiß, dass diese Welt real ist. Und ich weiß, dass ein britischer Bibellehrer einmal in einer Fernsehsendung war und Colin Urquhart war übrigens auch in dieser Fernsehsendung. Und da ging es dann darum, das Böse in der Welt. Und dann hat Colin den anderen Bibellehrer, ich glaube, das war David Pawson, auch noch unterstützt, ein charismatischer, geisterfüllter Baptistenprediger, der tolle Gemeinden in England auch aufgebaut hatte, der jetzt auch schon Jahre beim Herrn ist, den ich aber auch kennengelernt habe. So wunderbare Leute, Colin wie David Pawson. Kennt ihr den, David Pawson? Ja. Also, die haben dann in dieser Fernsehsendung, war das interessant, dann kamen sie darauf, ja, es gibt sowas. Und da ist etwas im Hintergrund, das zieht Fäden. Und dann haben die diskutiert, sie glauben doch nicht an Verschwörung und so weiter. Dann haben diese beiden geistlichen Leiter die Leute dann darauf gebracht. Und dann kamen sie selber darauf und sprachen es dann aus. Ja, wenn das wahr wäre, dann muss ja eine Macht schon jahrhundertelang hinter den Strukturen die Fäden ziehen, hinter den Vorhängen die Fäden ziehen. Und dann haben die geistlichen Leiter gesagt, jetzt haben sie es selber gesagt. Versteht ihr? Jetzt haben sie es selber gesagt. Das ist das, was wir verstehen müssen, was wir kapieren müssen, sonst verstehen wir nichts in dieser Welt. Ihr Lieben, wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen, weil man es nicht sehen kann. Wie sieht dieses gefallene, unsichtbare Weltsystem eigentlich aus? Interessanter Gedanke, ne? Wie sieht das eigentlich aus? Wie ist seine Denkweise? Wie ist seine Arbeitsweise? Was sind die Ziele dieses bösen, gefallenen Herrschaftssystems? Interessante Ansätze, oder? Wie sieht es aus? Wie ist seine Denkweise? Wie ist seine Arbeitsweise? Wie sind seine Ziele? Jetzt pass mal auf. Jeder, der länger im Geschäft ist als Christ, der dabei ist, auf dem Weg ist, der hat schon gemerkt, Gottes Wege machen nicht immer nur Spaß. Es ist nicht jeden Tag spaßig, oder? Gottes Wege können auch mal unbequem sein. Seid ihr bei mir? Ja? Ihr seid völlig begeistert, ich merke schon. Und es gibt manchmal Phasen im Leben, da sind die nicht nur unbequem, da sind Gottes Wege regelrecht herausfordernd. Seid ihr da? Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Die sind herausfordernd. Und mein Opa hat immer gesagt, der Feind, der ist länger sozusagen auf dem Weg als du und ich, der hat sich die Christen alle genau angeguckt. Der kennt diese Wahrheiten auch. Der hat die Menschen studiert, auch mit ihren Schwachheiten. Der Feind hat Kenntnis davon, dass die Wege Gottes manchmal gar nicht so leicht sind. Und genau aus diesem Grund, weil er ja nicht dumm ist, bietet er uns durch sein gefallenes Weltsystem verlockende Dinge an. Das ist doch klar, dass er nicht mit einem stinkenden Scheißhaufen kommt. Versteht ihr? Ich rede mal ganz drastische Sprache. Es ist doch klar, dass der Satan nicht mit einem stinkenden Scheißhaufen kommt und uns das anbietet. Warum? Weil wir würden alle sofort so machen. Will ich nicht. Er kommt mit wunderbar erscheinenden Dingen. Mit sehr verlockenden Dingen. Und sagt, willst du dir dein Leben nicht ein wenig einfacher machen? Ich kann dein Leben versüßen. Ich kann dein Leben einfacher machen. Ich kann so richtig Zauber in dein Leben bringen. Und zwar im wörtlichsten Sinne. Ich bringe Zauber in dein Leben. Ja, und dann geht das los. Und wir denken, wir sind ja klug, wir wählen eine Abkürzung. Ich muss in meinem Christsein erfahren, dass es keine Abkürzung im christlichen Leben gibt. Es gibt keine Abkürzungen im christlichen Leben. Jede vermeintliche Abkürzung, die ich eingeschlagen habe, hat sich herausgeschlagen als mindestens doppelt oder dreifach langer Umweg. Stimmt's? Habt ihr das auch schon gemerkt? Deshalb, wenn du nichts behältst von dieser Predigt, vermeide Abkürzungen. Das ist die Predigt, ganz kurz zusammengefasst. Vermeide Abkürzungen. Sie bringen dich total auf den falschen Dampfer. Total. Der Satan ist nicht blöd. Er kommt wie ein liebevoller Kellner. Oh, kommen Sie doch rein. Ich habe schon für Sie einen Platz freigehalten. Ja. Es gibt süße Vergnügungen in diesem Etablissement. Ohne Ende. Es gibt immer zügellosere Leidenschaften. Du kannst hier trinken, auch vom Becher der Macht. Es wurde mir angeboten durch diese Kraft, die mir erschienen ist. Du kannst trinken vom Becher der Macht und der Ehre. Schenke ich dir alles. Ich kann dir Reichtum geben. Und wir werden geblendet. Wir werden fasziniert. Wir werden umgarnt. Damit wir was tun? Damit wir anfangen als Christen mit diesem eigentlich bösen System anfangen zu sympathisieren. Und es geschieht nicht so, zack, du wechselst die Seiten. So verstehst du erst, ich bin bei Gott. Und dann, tschüss Gott, ich entscheide mich gegen dich. Ich wechsle die Seiten, bin jetzt bei Satan. Macht keiner von uns, oder? Wie das geht, läuft so. Oh, das ist nett. Och, da noch einen Schritt näher, macht doch nichts. Versteht ihr? Es geht ganz langsam. Der Frosch wird nicht in glühend heißes Wasser geworfen, der wird ganz langsam wird die Temperatur hochgedreht. Und er merkt es nicht. Er springt nicht raus. Er wird bei lebendigem Leib gekocht. Man kommt immer näher an dieses falsche Feuer und man verbrennt sich. Es geschieht schleichend langsam. Und irgendwann merkst du gar nicht, wie die Position schon verrutscht ist, weil diese Verführung, weil das ist so verlockend. Das erste ist sympathisieren, aber das ist nicht das Ziel. Der nächste Schritt, ohne dass es uns klar ist, der nächste Schritt vom Sympathisieren ist, dass wir mit diesem bösen, gefallenen System kooperieren, muss gar nicht bewusst sein. Aber wir wissen, was Gott für Pläne hat. Wir sollen Licht sein, wir sollen leuchten, wir sollen nichts. Ich gehe nicht beten. Das habe ich keine Lust zu. Du hast da keine Lust zu, wurde dir vorher gesagt. Es ist doch viel schöner zu Hause. Sie geht doch jetzt beten, ist so anstrengend. Weil Satan weiß, wenn du betest, passiert etwas gegen ihn. Verstehst du? So laufen diese Dinge. Du fängst an, mit den Mächten der Finsternis unbewusst zu kooperieren. Du tust auf einmal das, was diese Marionettenspieler mit dir machen. Bete nicht. Okay, ich bete nicht. Lies nicht in der Bibel. Okay, ich lese nicht in der Bibel. Versteht ihr? Du fängst an zu kooperieren. Ach, das ist aber jetzt hier blöde im Haushalt. Du meckerst deine Frau an, du meckerst deinen Mann an. Du kooperierst mit Satan und verbreitest seine Atmosphäre. Sympathisieren, kooperieren und das Schlimme ist, kapitulieren. Irgendwann kapitulieren, wir merken das gar nicht. Am Anfang sind es die kleinen Fäden, dann kommen die Seile und die Taue und dann sind wir in Ketten und wir sind gebunden. Wir wollen wieder zurück und wir können nicht wieder zurück. Die Bibel warnt auch Christen davor. Epheserbrief, um auf Paulus mal zurückzukommen. Was schreibt Paulus an die Epheser? Gebt dem Teufel keinen Raum. An Christen geschrieben, nicht an Nicht-Christen. Gebt dem Teufel in deinem Leben keinen Raum. Wenn du ihm Raum bietest, put, komm. Der kommt. Er nimmt den kleinen Finger, er nimmt die anderen Finger, er nimmt die Hand. Ehe du dich versiehst, nimmt er Besitz. Ja, das Thema ist ein anderes Thema. Es ist gefährlich, auch mit dem Satan als Christ zu spielen. Das sollten wir nicht tun. Die Bibel warnt vor diesen Dingen sehr deutlich. Wenn wir sympathisieren, wenn wir kooperieren, irgendwann werden wir kapitulieren. Dann merken wir irgendwann, wenn es zu spät ist, ich bin getäuscht worden, ich bin betrogen worden, ich bin jetzt gebunden. Und es ist zutiefstes Herzeleid in deinem Leben. Und zuletzt sagt die Bibel, kommt das Gericht und dann kommt die Verdammnis. Leute, das ist nicht witzig. Es ist alles andere als witzig. Das ist ernst, worüber wir hier sprechen. Und schließlich müssen wir feststellen, dass alles durch und durch von diesem Blenderreich ein einziger Fake ist. Es ist alles eine Lüge, es ist alles Täuschung, es ist alles Betrug. Ein einziger Fake. Dass diese Denk- und Lebensweise dieses Weltsystems völlig unvereinbar ist mit der Denk- und Lebensweise Gottes und des Reiches Gottes. Amen. Es ist nicht kompatibel, es ist nicht miteinander verbindbar. Es funktioniert nicht. Und wir müssen sogar erkennen, wenn wir es genau analysieren, dass dieses System im Grunde sogar ganz und gar gottfeindlich und antichristlich ist. Punkt. Alles ist darauf ausgelegt, uns zu verlocken, uns anzuziehen wie die Motten das Licht, uns regelrecht zu ködern, wie die Angler was reinwerfen, damit die Fische beißen, um uns den Kopf zu verdrehen. Warum geht es? Es geht nicht nur unseren Kopf, um uns letztlich das Herz zu rauben, um unser Leben zu zerstören. Ein Gelehrter des griechischen Grundtexts erklärt diesen Begriff Kosmos, Welt, nochmal nach biblischem Verständnis. Ich finde das sehr interessant. So könnte ich das nicht ausdrücken. Deshalb lese ich euch das mal wörtlich vor. Mit Kosmos, also die Welt nach dem griechischen biblischen Grundverständnis. Mit Kosmos ist ein organisiertes System unter der Führung Satans gemeint. Satans Abgesandte sind seine gefallenen Engel, die Dämonen. Und seine Untertanen sind die Ungläubigen. Diese Welt der unerlösten Menschheit wird durch einen Zeitgeist betrieben. Ja, Kosmos, Weltsystem, Zeitgeist. Alles, was zu einem gegebenen Zeitpunkt, zum Beispiel jetzt in der Zeit, in der wir gerade leben, an Gedanken, Meinungen, Maximen, Spekulationen, Impulsen, Zielen und Bestrebungen durch das Denken der Menschen strömt, was sich zwar nicht konkret festmachen lässt, aber was trotzdem eine höchst reale und effektive Macht darstellt, eine morallose Atmosphäre, die wir jeden Augenblick unseres Lebens gezwungenermaßen einatmen. Heftig. Das ist eine heftige Aussage. Vieles in diesem Weltsystem ist durchaus religiös und kultiviert, sogar edel und intellektuell. Aber es ist radikal gegen Gott und gegen Jesus eingestellt. Das ist doch mal heftig, diese Aussage dieses griechischen Bibelgelehrten. Okay, können wir mal das mit dem Werbeschild haben? Genau. Ein Beispiel, um das mit der Atmosphäre, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, um das mal zu verdeutlichen, an einem Punkt mal praktisch zu machen, ist das Thema Werbung. Und ich habe mir viele Bilder im Internet angeguckt. Und es hätte heftige Bilder gegeben, die verführerisch sind. Und ich wollte euch nicht in... Versteht ihr? Ich wollte ja, das sind ja Trigger, das sind ja Auslöser. Ich hätte Bilder wählen können, die lösen etwas aus. Und ich habe das unverantwortlich empfunden, euch bestimmte Bilder zu zeigen. Weil ich weiß, was sie auslösen können. Ihr wisst, wie primitiv manchmal mit Erotik für bestimmte Artikel geworben wird. Da gibt es ja Sachen und Bilder. Ich wollte euch dem nicht aussetzen, aber das ist, ihr seht, das ist irgendwo in Asien. Es ist unglaublich, du erstickst an Werbung. Und so ist es in unserer Kultur, nicht nur in Asien, es ist auch in der westlichen europäischen Gesellschaft und Kultur, die Werbung ist sozusagen allgegenwärtig. Ja? Beim Aufstehen schon. Manche schalten nach dem Aufstehen das Radio an. Wenn du bestimmte Sender hast, die laufen nicht ohne Werbung. Ja? Weil neben unserem Grundstück wurde vor einem Jahr gebaut und dann die Arbeiter, die dann jeden Morgen kamen, das Erste, was sie machen, ist, ihre Radiosender andrehen und den ganzen Tag dann mal Gedudel und Werbung ohne Ende. Dann machst du irgendwann dein Smartphone an. Was begegnet dir im Smartphone? Werbung. Ja? Dann, sagen wir, du hast kein Auto, du benutzt den öffentlichen Nahverkehr, du gehst an die Haltestelle irgendwo oder an den Bahnhof, da sind die Litfaßsäulen und die Plakatwände, Werbung. Du fährst mit dem öffentlichen Nahverkehr in Bus und Bahn. Was ist in Bus und Bahn? Werbung. Dann, sagen wir mal, du arbeitest im Büro, wirfst du den PC an, du surfst im Internet. Was ist im Internet? Werbung. Okay, sagen wir, es wäre Wochenende, du hast Feierabend. Ich bin jemand, der gerne noch Zeitungen liest. Wir zappen im Fernsehen nicht so rum, weil das haben wir irgendwann mit aufgehört, als die Kinder klein waren, was wir dachten, wir müssen verantwortlich damit umgehen, gezielt was gucken oder aufnehmen. Wir wollen immer wissen, was kommt und wählen uns das bewusst raus. Jetzt nehmen wir mal an, du bist auch so ein Typ, du holst dir eine Zeitung, du liest Zeitungen auch, um Nachrichten zu lesen und so weiter, örtlich, lokal, ein Wochenmagazin für die ganzen Weltnachrichten, was passiert ist. Du bist Hobbygärtner, du hast eine Gartenzeitung, du bist Camper, du holst dir eine Campingzeitung. Du bist Motorradfahrer, du holst dir eine Motorradzeitung. Du bist Autofan, du holst dir ein Auto. Ihr wisst, was ich sagen will. Was ist in all diesen Zeitungen und Zeitschriften? In allen. Werbung. Du kommst nach Hause, hast dir die Zeitschriften mitgebracht und machst deinen Briefkasten auf. Wenn du keine Post erhalten hast, was hast du garantiert erhalten am Wochenende? Werbung. Ganz genau. Du willst dich entspannen, schließlich ist ja Wochenende, du schaltest das TV ein. Du zappst von... Werbung. Ist das verrückt oder ist das verrückt? Werbung ist in unserer Kultur fast allgegenwärtig. Ich habe wirklich gebetet darüber und habe empfunden, was kann man als Beispiel nehmen, was dieser griechisch Gelehrte gesagt hat, dass uns diese Atmosphäre, wir atmen das unweigerlich tagtäglich ein. Und ich finde, Werbung ist dafür ein super Beispiel. Du kannst Werbung in unserer Kultur so gut wie nicht entkommen. Du kannst dem nicht entkommen. Es ist wirklich heftig. Und diese Werbung ist deshalb ein ganz wesentliches Beispiel, um die Atmosphäre dieses gefallenen Weltsystems zu beschreiben, wie Experten versuchen, in unseren Kopf zu kommen, in unsere Gedanken einzudringen. Da setzen sich Profis, Strategen in Sitzungen, in Thinktanks, Denkfabriken zusammen und überlegen Strategien, wie können wir unser Produkt an den Mann, an die Frau, an die Kinder bringen, an Oma und Opa? Wie werden wir unser Produkt los? Sie wollen in unseren Kopf, in unsere Gedanken, sie wollen in unser Herz, sie wollen unser Herz erobern, um ganz starke Emotionen auszulösen. Und lasst uns dieser Realität wachsam begegnen. Jetzt brauchen wir das. Ich habe mir eine Sache überlegt, die ich verantworten kann, weil es ist ja Sonntag, wo ich gesagt habe, okay, es ist Sonntag, ich gönne allen ihr Stück Kuchen oder ihr Eis. Amen, seid ihr bei mir? Das ist okay, das ist es in Ordnung. Aber ihr versteht, es gibt ja ganz heftige, unangenehme Werbung. Ich habe gedacht, das kann ich hier zeigen, seid ihr bei mir? Ja, so nach dem Motto, es ist doch... Oh, ich hätte auch jetzt gerne eins, versteht ihr? Oder bei Bierwerbe oder irgendwas, wenn die das Glas dann ansprühen. Ich habe das mal gesehen, wie das gemacht wird. Bei Krombacher oder so, dann sprühen die das ein. Hundertmal, bis da jeder Tropfen genauso läuft, wie sie es haben wollen. Aus Fels
Quellwasser gebraucht. Und ihr versteht, da läuft ihr immer schon, ich brauche das jetzt auch, ich brauche ein Eis, ich brauche dieses Bier, ich muss dieses Getränk haben. Oder es wird an deine Männlichkeit appelliert.
Wenn du dieses Deo nimmst, dann bist du ein wahrer Mann.
Dann werden die Frauen dir zu Füßen liegen. Oder als Frau kannst du nur diesen Duft verwenden, weil dann bist du wirklich hübsch. Und dein Geruch unterstreicht, wie hübsch du bist. Und die Männer werden dir zu Füßen liegen. Ihr wisst, wie die arbeiten. Das ist wirklich ganz heftig. Wir müssen das analysieren. Wofür wird hier eigentlich geworben? Mit welchen Mitteln wird geworben? Was haben die für Botschaften? Und nochmal, jedes Wort in dieser Werbung, jedes Bild, die Farben, die Musik, jedes Detail ist von absoluten Profis zusammengestellt, um in unserer Psyche bestimmte Trigger und Reaktionen auszulösen. Und ich nenne euch zwei Zauberwörter, um was es der Werbeindustrie geht. Das Zauberwort Nummer eins ist, erwecke bei den Menschen Unzufriedenheit. Das ist ihr erstes Ziel. Erwecke Unzufriedenheit. Und dann geht es los. In welche Richtung denn? Unzufriedenheit vor allem in drei Hauptgebieten. Unzufriedenheit soll erweckt werden mit dem, was wir haben. Unserem Besitz. Oh, der Nachbar hat ein größeres Haus. Versteht ihr? Der Nachbar hat ein besseres Auto. So geht das los. Und es wird Unzufriedenheit in unseren Kopf, in unser Herz gesät. Das nächste Gebiet, wo die Unzufriedenheit reinsehen wollen, ist in unser Aussehen. Also so wie du rumläufst, das geht ja gar nicht. Du musst dein Haar stylen, du musst etwas für deinen Bart tun. Du musst etwas für deine Figur tun. Du musst diese Klamotten kaufen. In diesen Schuhen wirst du rennen wie ein Hirsch. Ja, dann bist du der absolute Nike, gehst du ab wie die Rakete. Ihr versteht. Besitz, was wir haben, unser Aussehen, das zweite. Und das dritte, wo die rein wollen, ist mit unserem Wert. Mit unserem Wert. Sie sind es sich wert. Das haben sie sich verdient. Verstehst du? Da wird mit gearbeitet. Ja, ich bin doch wertvoll. Und weil du wertvoll bist, spielt ja Geld keine Rolex. Was kostet die Welt? Ne, das ist doch völlig klar. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Mallorca-Urlaub war gerade Thema. Ja, ja. Und dabei ist Unzufriedenheit nicht das Hauptziel, es ist das erste Ziel, sondern nur der Auslöser, damit sie zum Zauberwort Nummer zwei kommen können. Da wollen sie nämlich hin. Was nämlich? Nachdem sie die Unzufriedenheit geweckt haben in uns, erwecken sie ein Bedürfnis. So wird es so scheinheilig fromm genannt. Wir nennen es mal deutlicher, wie die Bibel. Sie sagen bedürfnisorientiert. Wir wecken ein Bedürfnis. Nein, sie wecken eine Begehrlichkeit. Versteht ihr? Die Werbeindustrie weckt eine Begehrlichkeit. Ich muss genau dieses Produkt haben. Und dann sind die Werbestrategen so schlau, und zwar ausschließlich und allein eine Begehrlichkeit für unser Produkt. Alles andere ist nicht das Original. Seid ihr da? So wird gearbeitet. Uns muss das bewusst sein, Leute. In aller Nüchternheit muss uns klar sein, Werbung ist nur ein Teilbereich dieser Kosmosphilosophie, dieses gefallenen Weltsystems, ein sehr starker Teil. Und wir werden umgeben von noch ganz anderen Einflüsterungen von diesen Mächten und Kräften, auch wenn wir es nicht sehen können, auch wenn wir es manchmal gar nicht bewusst hören können. Dieses gefallene Weltsystem ist immer aktiv, es ist ständig präsent, 24/7. 24 Stunden an 7 Tage die Woche, die machen keinen Sabbat. Das gefallene Weltsystem macht keine Feiertage und hat keinen Urlaub. Es strömt immer auf uns ein und wir atmen es immer ein. Das ist etwas, was man wissen muss als Christ. Bei allem, was du tust, ob du arbeitest, ob du zu Hause bist, ob du Fernsehen guckst, ob du irgendwas liest, immer bist du dieser Atmosphäre der gefallenen Welt ausgesetzt. Und nochmal, das Ziel dieses Systems ist was? Uns von Gott wegzulocken. Weg von Gott. Weg von Gott. Und zwar mit allen Tricks, die es gibt. Das muss uns klar sein. Alle Tricks, die es gibt.
Wir kommen zu einer ganz wichtigen Frage, ohne die würde die Predigt keinen Sinn machen. Wie kann ich dieses gefallene Weltsystem überwinden? Amen. Wie geht das? Wie mache ich das? Ich nenne euch, ich umreiß mal so ein paar kurze Lösungsansätze, die Christen ausprobiert haben, aber die haben nicht so ganz funktioniert, aber ich nenne sie trotzdem mal kurz. Und zwar Isolation von der Welt oder Rückzug aus der Welt, das ist schon der historische Klassiker. Wenn du vermeiden willst, dass die Korruption und Verdorbenheit dieser bösen Welt auf dich abfärbt, dann geht man ins Kloster. Völlig klar. Dann geht man ins Kloster oder man geht noch weiter und gründet eine fromme Kolonie, wie zum Beispiel die Amish in Amerika. Habt ihr mal einen Bericht gesehen? Das sind die Leute, die noch mit den Kutschen fahren, die keine moderne Technik anwenden. Das sind die Leute mit diesen Hüten und diesen Anzügen. Und von der Mode her, weil früher, als die sich gegründet haben, da vor ein paar Jahrhunderten, da waren Knöpfe ja eitel. Und einer ihrer Hauptsprüche war, die mit den Knöpfen, die wird der Heiland köpfen. Ist noch nicht fertig. Knöpfe waren eitel. Die mit den Knöpfen, die wird der Heiland köpfen und die mit den Haken und Ösen, die wird der Heiland erlösen. Und heute ist es genau wieder umgekehrt. Das ist nämlich der Zeitgeist. Heute sind Haken und Ösen wieder modern. Versteht ihr? Was für ein Schwachsinn. Was für ein Müll, ins Kloster gehen, sich zurückziehen. Ich sage euch nur eins. Das kann nicht funktionieren. Warum? Ich verstehe den Ansatz, ich verstehe den Gedankensatz, wir wollen der Jauchegrube dieser Welt und dem Bösen entfliehen. Ich verstehe den Gedankenansatz, nur dieses Weltsystem ist wie ein Virus. Ein Virus und die Atmosphäre dieser gefallenen Welt machen weder vor Klostermauern Halt, noch vor einer neu gegründeten christlichen Kolonie. Versteht ihr? Es macht nicht Halt, es dringt mit ein. Sie leben in diesem gefallenen Weltsystem und sind sich darüber nicht im Klaren. Es ist totaler Selbstbetrug. Also beruhigt euch. Halleluja. Gott will dich nicht ins Kloster schicken. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht, oder? Gott hat nicht vor, dich ins Kloster zu schicken, um dich vor der Sünde der Welt zu bewahren, damit du immer geistlicher wirst und frommer. Ich sage euch eins. Gottes Ziel ist natürlich, uns ins Bild seines Sohnes Jesus zu verwandeln. Aber das schließt durchaus dieses Alltagsleben in dieser Welt mit ein. Amen. Das ist Gottes Plan. Er kann das. Er kriegt das hin. Also Isolation von der Welt funktioniert nicht. Haken wir ab. Was haben Leute noch versucht? Gesetzlichkeit. Kennt ihr das? Gesetzlichkeit in Gemeinden. Gebt mir einen Regelkatalog, an dem ich mich orientieren und abarbeiten kann. Manche Menschen brauchen so ganz feste und starre Strukturen. Ja? Leute, das ist eine ganz bedenkliche Geschichte. Aber es wäre natürlich für so Menschen, die Struktur brauchen, eine ganz einfache Geschichte, dann sind sie die Verantwortung los. Hey, wir gehen zu euch zur Gemeindeleitung und sagen, erstellt uns eine Checkliste und gebt sie uns allen Gemeindegliedern an die Hand. Und aus dieser Checkliste geht klar hervor, dieses und jenes ist weltlich. Finger weg. Da dürft ihr nicht ran. Und dieses und jenes ist gut und wohl anständig und das empfehlen wir euch. Das darfst du hier in der Gemeinde. In wie vielen extremen Kreisen ist genau das über die Jahrhunderte passiert? Da muss man nur die Kirchengeschichte studieren, ihr Lieben. Und leider ist das in manchen Kreisen heute noch so. Meine Frau und ich, wir haben mal in Mülheim eine Gemeinde von den ganz strengen Dabisten und den ganz strengen Brüdern besucht. Weil da waren Nachbarn von mir drin. Ich wollte mal wissen, was ist denn das für ein Verein? Da waren wir gerade jung befreundet und da kamen wir schon da rein. Da haben wir gesehen, Ehepaare und Familien, dann setzen sich, obwohl die verheiratet waren, die Frauen auf die eine Seite und die Männer auf die andere. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Habt ihr schon sowas gehört? Ich dachte, was ist Männer und Frauen, die verheiratet sind, die in einem Bett liegen und Sex miteinander haben? Habe ich hier was Schlimmes gesagt? Okay. Die gehen dann getrennt und setzen sich getrennt irgendwo hin. Ist doch merkwürdig, oder? Es passt. Was Gott zusammengefügt hat, kann ich da nur sagen, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dann noch in einer frommen Versammlung. Was für ein Unsinn, ihr Lieben. Und bei diesen Kreisen geht es immer wieder um was? Ich habe das dann später mehr und mehr alles analysiert. Diesen ganzen gesetzlichen Kram. Es werden immer nur Äußerlichkeiten abgearbeitet. Kleidung, Essen, Spaß und Spiel, das ist zu viel. Das gibt's bei uns nicht. Ja, gibt's auch diese Da gibt es noch ein kleines Comic in der Zeitung. Ich kann mich viel mehr bei der Predigt vorbereiten, und ich habe es mir nicht notiert, das fällt mir jetzt auch wieder ein, weil es so lustig war. Kennt ihr Helga der Schreckliche? Von diesem Wikinger? So ähnlich wie Charlie Brown, so 4, 5 Comics-Dings manchmal in so manchen Zeitschriften. Helga. So saß Helga da und kam nachdenken, kam ein Freund zu ihm. Du, kannst du mir helfen? Ich mache mir gerade Gedanken, ob das, was ich mache, falsch und Sünde ist. Und Helga fragt, macht es Spaß? Ja, dann ist es Sünde. Sehr Hammer, oder? Hey Leute, darum geht es nicht. Es gibt Dinge, die Spaß machen, die Gott auch gut findet. Und Gott freut sich und sagt, wow, toll, dass du es machst. Ich freue mich mit dir. Seid ihr da? Das ist ganz wichtig. Ja? Und wir können die Verantwortung unserer eigenen nicht an die Gemeindeleitung delegieren. Das funktioniert nicht. Und leider wird dann in solchen Kreisen sehr wenig über die wahren, schlimmen, verborgenen Sünden des Herzens geredet. In diesen Kreisen nämlich nur äußerlich. Wie lang ist die Rocklänge? Ja, das Knie muss dann immer bedeckt sein. Ja, ihr versteht, immer Äußerlichkeiten. Aber es wird nie gepredigt über Eifersucht, Neid, Stolz, Unversöhnlichkeit, Richten, Verurteilen und Afterreden. Komisch, darüber reden die nicht. Und das ist etwas, was ganz arg in uns schlummert. Seid doch ehrlich. Sagt Jesus doch, das ist, oh, ne? Das ist übel, was von innen, von Menschen herauskommt. Das verunreicht den Menschen nicht, was reingeht, Essen oder irgendwas. Also das funktioniert nicht. Und das Letzte, was nicht funktioniert, das sind dann diese Leute, die meinen, sie wären ganz schlau. Wie so ein Zickzackkurs fahren. Die meinen, ja, ich nehme in der Gemeinde, im Reich Gottes, nämlich überall die Sahne- und Filetstückchen mit und in der Welt auch. Kennt ihr so Leute? An manchen Tagen war ich auch versucht, manchmal so zu sein. Ich nehme hier die Sahnehäubchen mit und hier auch. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn du hier pokerst, dann pokerst du nicht mit dem Satan, sondern du versuchst, den lebendigen, allwissenden, allmächtigen und allweisen Gott über den Tisch zu ziehen. Glaubst du, dass das funktionieren wird? Hey, ist doch unglaublich. Viele Christen schießen sich mit dieser opportunistischen Haltung selbst ins Knie. Auf der einen Seite wollen sie auf gar keinen Fall ins Gericht und in die ewige Verdammnis, aber sie wollen auf jeden Fall das ewige Leben im Himmelreich. Aber diese Welt hat ja schließlich auch so einige verbotene Verlockungen zu bieten. Und dann geht man dann mehr und mehr, wie ich das eben dargestellt habe, faule Kompromisse ein. Immer wieder, einen nach dem anderen, einen faulen Kompromiss nach dem anderen. Und bewegt sich weg von einer richtigen, guten Position. Man gibt unaufgebbare Positionen auf, welche die Wahrheit und Jesus Christus verleugnen. Und dabei betrügt man sich letztlich, oder ich will es mal anders sagen, du betrügst eigentlich nicht die anderen, versteht ihr? Du betrügst eigentlich nicht Gott, sondern du betrügst eigentlich letztlich dich selbst. Selbstbetrug, ganz, ganz schlimm. Und man muss vorsichtig sein, die Bibel warnt davor, dass man aus dem Buch des Lebens ausgetragen werden kann. Es ist ein sehr gefährliches Spiel. Jesus sagt nicht umsonst, er sagt das ja wirklich. Da gibt es Leute, die haben Herr, Herr zu mir gesagt. Sagt Jesus. Ihr sagt, du sagst zwar Herr, Herr zu mir, aber du bist in Wirklichkeit dein eigener Herr. Geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Heftige Aussage, oder? Also Finger weg von solchen Spielereien, wo du denkst, ich lavier mich da so durch und überall die Sahnehäppchen. Der einzige Weg, ihr Lieben, der wirklich funktioniert, ist nur der, den Jesus gebahnt hat. Seid ihr bei mir? Es geht nur der Weg, den Jesus gebahnt hat. Und jetzt brauchen wir die Bibelstelle aus Johannes. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 33b, aus dieser Übersetzung das Buch. Da steht, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt. Ja, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, sagt Jesus. Doch fasst wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Das ist das, was Jesus ganz klar sagt. Ich habe über diese Welt gesiegt. Und jetzt pass mal auf. Jetzt brauche ich eure totale Aufmerksamkeit. Jetzt sagst du, toll, ganz toll für Jesus. Ich freue mich für ihn. Seid ihr da? Nett für Jesus. Aber was bitte bringt mir das?
Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ja? Nochmal. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, doch fasst wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung gesiegt, und zwar nicht nur für sich persönlich. Das ist so wichtig. Er ist nicht für sich selbst auf diese Welt gekommen, um diesen Leidensweg zu gehen, den wir heute wieder feiern. Um dieses Geschehen, was er für uns am Kreuz getan hat, zu feiern. Das hat Jesus nicht für sich gemacht. Das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Und er hat es für alle Menschen gemacht. Das muss uns nochmal so deutlich sein. Dieser Sieg ist für jeden Menschen errungen. Und dieser Sieg wird freigesetzt und erlebbar im Leben der Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Im Glauben, im Vertrauen wird dieser Sieg freigesetzt. Dieser Sieg von Jesus, er hat so viele positive Auswirkungen, dass wir sie unmöglich in kurzer Zeit mit unserem begrenzten Verstand alle erfassen und begreifen können. Die Vergebung unserer Schuld, ja, die Wegnahme des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes über uns Sünder, die Versöhnung mit dem Vater, die Wiedergeburt und dadurch die Stellung als Kind Gottes und damit das ewige Leben. Der Sieg von Jesus hat alles verändert in dieser Welt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nochmal, der Sieg von Jesus hat alles verändert. Unsere Beziehung zu Gott. Er wäre ohne Jesus nur unser Richter, versteht ihr? Durch den Sieg von Jesus ist der allmächtige Gott unser Vater geworden. Was für eine Veränderung. Unsere Stellung zum Satan und zu seinen Mächten hat sich völlig verändert. Der Satan ist nicht mehr der Herr, wie in Ägypten, das Volk in Ägypten mit Pharao geknechtet als Sklaven. Wir sind nicht mehr seine Sklaven, sondern jetzt ist der Satan ein besiegter Feind. Amen. Das ist wichtig. Der Sieg Jesu hat in Bezug auf unsere Identität alles verändert. Wir sind nicht mehr arme, verlorene Sünder, das waren wir mal, sondern wir sind jetzt Sohn oder Tochter des allerhöchsten Gottes des Universums. Amen. Höher geht nicht. Mehr geht nicht, Leute. Und es hat auch eine drastische Veränderung bei unserem heutigen Thema gegeben. Wir leben eben nicht mehr als Sünder, Sklaven, Opfer, Bedrängte in dieser gefallenen Welt, in diesem bösen Kosmossystem, sondern der Apostel Paulus bringt es nochmal in Philipper 3, Vers 20a auf den Punkt. Ja, und da lesen wir nach der guten Nachricht-Übersetzung zuerst mal, wir, da redet Paulus von den Christen, wir Christen, wir Christen dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Hey, darum geht's. Du bist nicht mehr Bürger dieses gefallenen Weltreichs. Du bist jetzt Bürger des Himmelreichs. Die anderen Übersetzungen brauchst du nicht ranwerfen, die habe ich aber noch zusätzlich studiert. Die neue Genfer Übersetzung sagt, wir Christen dagegen sind Bürger des Himmels. Hoffnung für alle sagt, wir Christen dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Nicht mehr hier, unsere Heimat ist im Himmel. Und jetzt kommt wieder diese Military Version, das Buch. Habe ich schon ein paar Mal hier zitiert. Die ist oft der Knaller, auch jetzt wieder. Das Buch sagt, aber für uns ist nur das von Belang, dass wir Bürger der Welt Gottes sind. Hammer, oder? Alles andere ist nicht wichtig. Wir sind jetzt schon in dieser gefallenen Welt Bürger der Welt Gottes. Und das erinnert uns an was? An die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe. Versteht ihr? Darum geht es. Du kannst nur durch diese Welt wandeln und gehen, wenn du was hast? Zugang zur Welt Gottes. Und diesen haben wir. Ich bringe euch da ein ganz wichtiges Beispiel von einem Praktikum, das ich hatte 1986 in Kassel. 1986 war ich bei einem befreundeten Pastor im Sommerpraktikum für 3 Monate. Das muss man zwischen den Semestern immer wieder so machen. Und es war mein zweites. Mein erstes hatte ich in Gabis Gemeinde, 85 in Berlin, 86 in Kassel. Genau bei Kassel war das Sandershausen. Sagt dir vielleicht was, ne? Sandershausen in der Gemeinde. Und in dieser Gemeinde hing zu der Zeit 86 ein fürchterliches Gemälde. Und zwar nicht so klein wie dieses Bild. Da ist ja noch ein Leuchtturm drauf. Das ist ja wunderbar. Ein riesiges Gemälde.
Und ich kam da rein und sagte, das waren ja meine ersten Predigterfahrungen. Da bist du ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, ne? Wenn man die ersten Predigterfahrungen so macht. Ja, ist ja klar, bist du aufgeregt und so. Und dann dieses Bild. Ich beschreibe euch mal, was auf dem Bild zu sehen war. Es war Jesus, wo er auf dem Wasser läuft. Und zwar nicht, wo er Petrus rettet, sondern wo die Jünger ihn voller Angst und Schrecken als was wahrnehmen, für einen kurzen Augenblick. Als Gespenst. Und es ist ja eine falsche Wahrnehmung der Jünger. Irgendwann kommt er ja näher und sie erkennt, ach, es ist der Herr. Welcher Geist hat bitteschön den Maler dazu inspiriert und den, der dieses Gemälde in diese Gemeinde aufgehangen hat, die falsche Wahrnehmung der Jünger, dass nämlich Jesus ein Gespenst wäre, das ins Gemeindezentrum auf, das Bild zu malen. Und wenn, dann hätte man ein zweites Bild noch daneben hängen müssen. Oh, es ist kein Gespenst, es ist der Herr. Ihr glaubt nicht, was dieses Gemälde für eine schaurig gruselige Atmosphäre in diesem Gemeindesaal verbreitet hat. Ich ging auf die Kanzel und erstarrte bald dieses Bild. Jesus als Monster sozusagen regelrecht. Und dann sollst du predigen. Das hat, diese Atmosphäre schwappte auf mich ein. Ich hatte Mühe, ich hatte so zu kämpfen mit den Worten. Es war, als ob das Bild zu mir sprach und auf mich einen Einfluss ausübte. Und so etwas tut das auch. Kunst kann einen positiven Einfluss ausüben, wirklich. Oder einen negativen. Die Dinge sind nie neutral. Neutral zuerst, aber dann kommt ein Geist, eine Inspiration da rein, versteht ihr? Wer benutzt es? Und da Jesus als Gespenst darzustellen, ganz fürchterlich. Und dann habe ich nach der Predigt, ich habe mich durchgekämpft, ich habe da nicht geschmissen, aber ich habe mich durchgekämpft. Ich habe hinterher zu dem Pastor gesagt, und wir kannten uns schon gut, ich kannte den schon jahrelang, ich habe bei dem die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und alles. Ich habe zu ihm gesagt, auf diese Kanzel kriegen mich keine 10 Pferde wieder hoch. Und dann sagt er, ja, wir konnten natürlich gut miteinander dann reden, dass wir, weil wir so uns schon gut kannten. Er sagte, ich bin ja auch noch nicht so lange hier vor Ort, sonst hätte ich diese heilige Kuh schon geschlachtet und das Bild abgehangen. Aber ich bin vorsichtig. Ich mache das zu meinem Zeitpunkt. Und der Herr hat mir etwas gezeigt, was ich machen soll. Das gebe ich jetzt an dich weiter, damit es dich nicht so ablenkt, wenn du verkündigst. Da sage ich, okay, dann guck mal, ob es mir hilft. Erzähl's mir. Und die Lösung war folgende. Wirf mal das Bild ran. Er sagt, es ist so ähnlich wie Astronauten, die im Weltraum sind oder auf dem Mond sind. Im Weltraum oder auf dem Mond, da kann man nicht überleben. Da ist keine oder eine schlechte Atmosphäre. Und wenn du in den Saal gehst, musst du vorher wo gewesen sein? Im Thronraum Gottes. Du musst vom Himmel die Atmosphäre des Himmels mitnehmen, wenn du in diesen Raum gehst, wenn du auf die Erde gehst. Das ist das, was wir letztes Mal in der Predigt so sehr gehört haben. Das ist das nochmal im Bild veranschaulicht. Und das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich muss meine Atmosphäre mitbringen und mit meiner Atmosphäre diesen Raum prägen. Und meine Atmosphäre sogar aus meinem Anzug rauslassen in den Raum. Versteht ihr? Es haben mich keine 10 Pferde auf die Kanzel hochgekriegt, aber der Heilige Geist. Die Atmosphäre des Himmels, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es funktioniert. Es funktioniert in den schrecklichsten Situationen. Es funktioniert in den schlimmsten höllischen Orten, die es gibt. In den schlimmsten Gemeinden, wo man predigen darf, kann oder muss. Wenn du deine Atmosphäre vom Himmel mitbringst und sie verbreitest, dann hast du den Einfluss. Versteht, da hat der Himmelreich, das Himmelreich hat den Einfluss und nicht das gefallene Reich dieser Welt. Seid ihr da? Ich verspreche euch, es funktioniert. Ich habe es einmal ausprobiert und ich habe es immer wieder ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich, ihr Lieben. Und noch einmal den großen Löwen, den einzelnen. Sagst, ja, klar, ich glaube, dass Jesus diese Welt überwunden hat. Er ist der Löwe. Er hat den Sieg. Er ist der König. Er hat gewonnen, klar. Aber jetzt pass mal auf. Ich lese uns nochmal aus 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5 nach einer neuen Genfer Übersetzung.
Da steht Folgendes. Es geht jetzt nicht um Jesus, sondern um wen? Denn jeder, denkt das mal, ihr dürft es ja jetzt nicht aussprechen, aber denkt es mal mit. Jeder. Wer? Jeder. Gehörst du dazu? Jeder. Und jetzt kommt noch die Bedingung, wer jeder ist. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Bist du wiedergeboren? Brauchst du nur diese Frage stellen. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht unser Glaube möglich. Das ist wichtig. Jesus hat ja schon gesiegt und durch unser Vertrauen wird der Sieg Jesu in unserem Leben aktiviert. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Jetzt wird nochmal gefragt von Johannes. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Und jetzt nochmal. Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Frage an dich zu Hause. Frage an dich hier. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Bist du von Neuem geboren? Dann bist du jeder, der diese Welt überwindet. Und jetzt das andere Bild. Nicht nur der Herr überwindet, sondern er nimmt uns mit. Er nimmt uns mit. Wir siegen mit Jesus. Halleluja. Wir sind verbunden mit Jesus. Amen. In Jesus haben wir den Sieg und in Jesus kommen wir vom Sitzen des Thronraums und seiner Herrlichkeit und gehen durch diese Welt und überwinden diese Welt. Schluss. Amen. Lass uns mal bitte aufstehen zum Gebet. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und es ist so fantastisch, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Und bevor du für uns gestorben und auferstanden bist, da hast du schon für uns gebetet zum Vater in diesem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Du hast gebetet, Herr, dass der Vater uns nicht aus der Welt herausnimmt, sondern du hast zum Vater gebetet, dass er, der Vater, uns, deine Jünger, vor dem Bösen bewahrt. Und du hast gesagt, sie, meine Jünger, sie gehören genauso wenig zu der Welt wie ich. Danke dafür. Und alle deine Gebete werden erhört. Wir danken dir heute für dein Sterben am Kreuz. Wir feiern es heute wieder. Wir danken dir für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du ja uns errettet hast durch dein Sterben und Auferstehen. Und dass du uns aus dem Herrschaftsbereich des Satans und dieses gefallenen Weltsystems befreit hast. Dass du uns unter deine Hoheit und Autorität gestellt hast. Wir bitten dich, dass du unser Herz und unsere Herzensaugen erleuchtest. Dass wir hier in dieser Welt nicht unser wahres Zuhause haben. Sondern dass wir hier nur Gäste sind, Ausländer, aber auch von dir Gesandte in diese Welt, um als Licht zu leuchten, Herr, um anderen den Weg zu zeigen. Mach uns klar, wir sind nur auf der Durchreise mit einer Mission auf der Durchreise. Hilf uns, dass wir es uns nicht allzu gemütlich hier machen, weil hier nicht unsere Heimat ist, sondern bei dir, Herr. Aber du hast uns für eine bestimmte Zeit hier auf die Erde geschickt. Du hast uns hier platziert. Wir sind hier nach deinem Willen. Und jetzt bitten wir dich darum, weil wir nach deinem Willen hier sind, bitte bewahr uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Egal in welcher Gestalt das Böse uns begegnen mag, atmosphärisch, ob es angstmachend oder bedrohlich sein mag, oder ob es kommt in einer verlockenden und verführerischen Weise. Wir bitten dich, dass du uns es lehrst und dass du uns es beibringst, immer wieder einzutauchen in deine himmlische Atmosphäre. Und dass wir mit dieser himmlischen Atmosphäre in die Welt gehen und dabei so viele wie möglich mitnehmen in unsere Reisegruppe auf dem Weg zum Himmel. In Jesu Namen. Amen. Amen.